10 Jahre NOAX haben die Antikoagulation verändert. Unser Podcast bietet viele Fragen, relevante Erkenntnisse und interessante Anekdoten von führenden Experten für Sie.
Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Claudia Zemrich. Ich bin Internistin und Kardiologin und freue mich sehr, Sie heute zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir werden in dieser Podcast-Reihe über die nicht-Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulantien reden, kurz NOACs. Dazu haben wir uns drei namhafte Experten eingeladen, die die großen Indikationsgebiete der NOACs abdecken. Das ist zum einen Professor Stefan Hohnloser, Kardiologe und emeritierter Professor für Kardiologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten intensiv mit dem Thema Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern und wird uns dazu mit seiner Expertise zur Verfügung stehen. Zweiter Kardiologe in unserer Runde ist Herr Professor David Dunker, leitender Oberarzt für Rhythmologie an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover und außerdem Leiter des Hannover Herzrhythmuszentrums. Professor Dunker hat das Positionspapier der DGK, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, zur Variable-basierten Detektion von Vorhofflimmern mitgeschrieben. Falls Sie sich beim Hören wundern, dass wir in unserem Podcast manchmal von Herrn Dr. Dunker reden, das liegt daran, dass die Titelverleihung erst nach unserer Aufzeichnung erfolgte. Und als dritten Experten in unserer Runde haben wir Professor Robert Bauersachs dabei. Er ist Angiologe, Phlebologe und Hämostasiologe am Kardioangiologischen Zentrum Bethanien in Frankfurt und außerdem kennt man ihn als Leiter des Aktionsbündnisses Thrombose, wo er sich seit vielen Jahren sehr engagiert in der Kampagne für die Awareness der Thrombose in der Bevölkerung engagiert. Heute in unserer ersten Podcast-Folge geht es um das Jubiläum 10 Jahre NOACs in Deutschland. Unsere Experten haben in diesen 10 Jahren sehr viel mit den NOACs erlebt. Von den ersten vorsichtigen Anfängen, den ersten Studien, den ersten Versuchen an einzelnen Patienten bis hin zur praktisch täglichen Anwendung. Und dazu werden Sie uns sicher gleich spannende Anekdoten erzählen. Aber fangen wir vielleicht ganz vorne an beim Namen. Heißt es nur NOACs oder DOACs? Beides hört man. Was sollten wir für einen Begriff verwenden? Professor Bauersachs, Sie lächeln schon. Helfen Sie uns doch mal und unseren Zuhörern. Welchen Begriff soll man nehmen?
Das waren damals wirklich schon richtige Diskussionen und Glaubenskriege. Ich erinnere mich, das war so etwa 2014, da gab es dann nochmal einen Artikel, einen Aufruf zum Konsensus von Gregory Lipp und Jeff Weitz in Chess, die dann gesagt haben, man kann ja nicht mehr sagen, NOACs für neue Antikoagulantien, die gibt's ja jetzt schon seit ein paar Jahren, aber wir wollen doch dieses NOAC beibehalten, dann nennen wir doch das jetzt Nicht-Vitamin-K-Antagonisten orale Antikoagulantien. Es gab aber ein anderes Lager, die immer gesagt haben, wir nennen das DOACs, direkte orale Antikoagulantien. Und es gab wirklich Glaubenskriege und mittlerweile ist es so, die ESC nimmt immer noch NOACs und Chess-Konsensus hat 2016 noch NOACs genommen, aber 2021 sind die jetzt zu DOACs gekommen und mittlerweile ist es eigentlich kein Diskussionspunkt mehr. Und vielleicht eine Sache noch, DOACs hat vielleicht auch noch eine besondere Bedeutung, weil das heißt ja direkte orale Antikoagulantien. Und was heißt das überhaupt? Was sind indirekte? Indirekte sind zum Beispiel die niedermolekularen Heparine oder das von der Parinux. Warum indirekt? Weil die brauchen, um zu wirken, Antithrombin. Und die DOACs direkt gehen eben auch, wenn kein Antithrombin ist, auch beim Antithrombinmangel zum Beispiel. Insofern ist das DOACs natürlich auch pathophysiologisch ganz interessant. Aber man kann sagen, ja, was man will. Oder Herr Hohnloser, wie halten Sie es?
So ähnlich wie Sie, Herr Bauersachs. Ich bin eher old-fashioned. Ich würde lieber beim NOAC bleiben, weil ich das ganz instruktiv finde, dass in diesem Kürzel drinsteckt Non-Vitamin-K-Antagonist. Das finde ich wichtig. Und deshalb bin ich so ein bisschen mehr auf der NOAC als auf der DOAC-Seite, aber letztendlich wissen wir alle, was damit gemeint ist, mit beiden Begriffen.
Gut, dann einigen wir uns für heute drauf. Wir bleiben bei NOACs. Das ist, glaube ich, der Begriff, der auch sich mehr oder weniger durchgesetzt hat. Wenn wir schon bei Anekdoten sind, das war jetzt ja schon sehr interessant und so ein kleiner historischer Abriss. Jeder von Ihnen hat die Geschichte dieser NOACs im Allgemeinen und vielleicht von Apixaban im Speziellen verfolgt. Wenn wir zurückschauen, 10 Jahre Resümee, was haben Sie uns gebracht? Haben Sie die Erwartungen erfüllt? Vielleicht fangen wir beim Vorhofflimmern an. Dr. Dunker, was ist da so Ihr Gesamtfazit für die NOACs?
Sie haben ja mit Anekdoten angefangen. Wenn ich mich erinnere an die erste Zeit, wurden die ja zu Anfang verteufelt. Sie waren zu teuer, sie waren nicht gut genug untersucht. Und wer hätte gedacht, dass wir jetzt noch nach den Vitamin-K-Antagonisten-Patienten schwer suchen müssen? Also ich glaube, das ist schon eine sehr kurze Zeit, in der die sich gut etabliert haben, diese Medikamente, und jetzt nicht mehr wegzudenken sind von unserer Standardtherapie. Von daher haben sie unsere Versorgung unserer Patienten dramatisch verändert und ich glaube zu einem guten Anteil.
Sie sagen dramatisch, genau. Ich habe auch solche ähnlichen Begriffe gehört. Professor Hunloser, Sie wollten einhaken?
Ich kann das nur unterstreichen, was Herr Dunker sagt, aber Sie haben ja nach Anekdoten gefragt. Und für mich eine der schönsten Anekdoten war, und hier zitiere ich Herrn Drazen. Herr Drazen war 20 Jahre lang Herausgeber des New England Journal of Medicine. Und er hat 2020 ein Resümee gezogen und hat die 12 für ihn wichtigsten klinischen Arbeiten, die im New England Journal of Medicine zwischen 2000 und 2020 publiziert wurden, benannt. Und eine von diesen 12 Arbeiten ist die Aristotel-Studie, das Manuskript der Aristotel-Studie. Und das macht mich als einer, der bei der Aristotel-Studie nun wirklich ganz weit vorne mit dabei war, schon eigentlich ein Stück weit auch stolz und froh, dass jemand wie Herr Drazen dann diese Studie als lebensrettend bezeichnet in seinem Editorial, zusammen mit 11 anderen Studien. Das ist ja nicht viel, wenn man sich überlegt, über 20 Jahre hinweg. Und das finde ich schon eine ganz bemerkenswerte Anekdote.
Sagen Sie für unsere Zuhörer noch mal ganz kurz 3 Kernsätze zu Aristotel.
Aristotel war die entscheidende Zulassungsstudie für Apixaban. Das war eine Vergleichsstudie, 1:1 randomisiert. Apixaban 2x5 mg versus Vitamin-K-Antagonisten, in dem Fall Warfarin. Und diese Studie hat 18.000 Patienten randomisiert und hat selten eindeutige Ergebnisse gezeitigt, wenn ich so sagen darf. Und die sind auch noch einfach zu merken. Die schwerwiegenden Blutungen sind um 30% reduziert gewesen zugunsten von Apixaban versus Warfarin. Schlaganfälle und Thromboembolien waren um 20% reduziert verglichen mit Warfarin. Und die Mortalität war um 10% geringer als die Mortalität, die man mit Warfarin beobachtet. Also 30, 20, 10 kann sich jeder merken. Insofern ist diese Studie schon entscheidend. Es gibt mittlerweile, ich glaube, an die 100 Substudien und praktisch keine klinische Fragestellung, die nicht in irgendeiner Form bearbeitet worden wäre von uns im Rahmen der Aristotel-Studie. Und das ist schon eine sehr komplette Datenbank.
Ich möchte gerne noch von Professor Bauer Sachs aus der Angiologie auch eine ähnlich schöne Episode, mit der Sie hoffentlich aufwarten können.
Naja, der Herr Dunker hat schon gesagt, dramatische Veränderung der Versorgung, und das ist auch für die VTE-Patienten zu konstatieren. Und vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, was hatten wir denn damals? Wir hatten ja diese Frage ambulante Therapie der venösen Thromboembolie, und ich kann mich erinnern, ich hatte damals noch einen Artikel geschrieben, das war wirklich kompliziert, das war pro und contra ambulante Therapie, weil das war wirklich sehr schwierig. Die Patienten kommen ja immer Freitagnachmittag und dann startet man mit den niedermolekularen Heparinen, man startet mit einer Spritzschulung, die Männer sind besonders schwierig, und dann muss man sicherstellen, dass der Patient das Rezept hat, dass die Apotheke dann aber bitte am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag, dann auch das richtige Heparin in der richtigen Dose, und dann danach Thrombozytenkontrolle, Überlappung mit Vitamin K. Es war furchtbar. Und das geht natürlich jetzt mit einem NOAC, was man vor allem, wo man auch oral starten kann, geht es natürlich sehr viel einfacher. Das ist wirklich, wie Herr Dunker gesagt hat, eine dramatische Änderung. Super einfach geht es jetzt. Und ich erinnere mich an einen meiner ersten Apixaban-Patienten. Das war ein promovierter Biologe eines Darmstädter Pharmaunternehmens. Der kam also dann in die Klinik, hat eine 3-Etagen-Thrombose gehabt, eine Lungenembolie. Und wir haben den aufgenommen. Und am nächsten Morgen fragt er mir, ja, sagen Sie mal, was mache ich hier eigentlich? Ich kriege hier diese 2 kleinen Pillen. Dafür muss ich stationär da sein? Oder geht es Ihnen um die Fallpauschale? Oder na gut, also der hat sein Echo gekriegt, keine Rechtsherzbelastung, und ist dann frohen Mutes davon. Aber beim Rausgehen sagt er noch, spricht der Six dagegen, ich muss die Woche nach Philadelphia, um meine neuen Daten vorzustellen, mit einer frischen Lungenembolie. Also die Therapie ist halt jetzt so einfach geworden, dass vielleicht dann auch die zugrunde liegende Erkrankung manchmal unterschätzt wird, zumindest von den Patienten. Und das ist natürlich keine gute Idee, mit einer frischen, akuten Lungenembolie jetzt da im Flugzeug zu sitzen mit einer schlechten Sauerstoffsättigung. Also insofern, das funktioniert sehr gut, dramatische Änderung. Aber wir müssen auch daran denken, die Erkrankung bleibt natürlich nach wie vor schwer. Und obwohl die Therapie natürlich jetzt viel sicherer geworden ist, so wie es Herr Hohenloser schon gerade dargestellt hat, da kommen wir sicher später nochmal drauf.
Wie entscheiden Sie es denn und wie tasten Sie sich ran an diese Entscheidung, bei einer schweren Thrombose ambulant oder doch nicht ambulant zu beginnen? Mit welchem Medikament Sie starten? Was nehmen Sie da als Entscheidungshilfe? Wonach richten Sie sich da?
Also die Patienten, die zu Fuß und kreislaufstabil in die Klinik kommen, gehen dann auch wieder zu Fuß nach Hause. Und das ist dann orale Therapie von Anfang an. Das ist eben viel einfacher, als jetzt dann mit Heparin zu starten. Heißt aber auch, wenn jetzt Lungenembolie zum Beispiel, da will ich natürlich schon wissen, wie ist der rechte Ventrikel, ist eine Rechtsherzbelastung da. Man kriegt es ja gratis mitgeliefert im CT, man muss es halt auch nur anschauen. Aber wenn da irgendwas ist oder unklar ist, dann sollte man den Patienten dann eben doch, wie damals eben auch diesen Biologen, sollte man den schon nochmal da lassen. Und wenn zum Beispiel Troponin erhöht ist, wenn der noch eine Atemnot hat, wenn der eine rechtsventrikuläre Belastung hat, dann bleibt er stationär. Man kann die natürlich, die Patienten, auch stationär oral starten. In der Regel ist es aber dann doch so, dass diese Patienten, wenn die stationär bleiben, dann auch niedermolekulares Heparin erstmal kriegen, weil die vielleicht dann doch nur eine Düse brauchen. Das sind jetzt die stabilen Patienten, die gehen mit oraler Therapie nach Hause. So. Dann gibt's andere Patienten, da kommen wir vielleicht noch mal drauf zu sprechen, wo man sagt, der ist also ein multimorbider Krebspatient, da muss man den nicht aufnehmen. Und da gibt's auch verschiedene Scores, wo man sagt, die haben eine hohe Mortalität, das stimmt schon. Aber gerade der Krebspatient profitiert natürlich auch davon, wenn der nicht noch mal aufgenommen werden muss, wegen der zusätzlichen Komplikation, die er jetzt hat. Also diese Patienten behandle ich durchaus, auch obwohl die schwer krank sind, auch gerne ambulant. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen.
Ja, wir können es aber auch gedanklich gleich noch mal weiterführen. Wenn Sie jetzt diesen Krebspatienten haben, wir haben ja doch grundsätzlich 4 NOACs zur Auswahl. Alle großen Zulassungsstudien sind irgendwo positiv. Krebspatienten haben ja doch häufig auch ein Magen-Darm-Problem. Da war ja lange die Meinung, ja, Magen-Darm und NOACs-Tumor ist doch eine heikle Geschichte. Wie sieht im Moment da die Datenlage aus?
Ja, also das ist eine sehr wichtige Frage. Vielleicht sollte man gleich noch mal wieder Nomenklatur NOACs klarstellen. Eigentlich kann man es gar nicht sagen, dass es für alle NOACs-Daten gibt. Es gibt nämlich für Dabigatran nichts. Also wir sprechen eigentlich jetzt nicht von NOACs, sondern von 10A-Inhibitoren. Und wenn Sie da nach den Daten fragen, dann haben wir eine große Studie mit dem Edoxaban. Und Edoxaban wird aber erst, braucht ja erstmal parenterale Therapie ein paar Tage lang. Und da war es eben in der Studie so gewesen im Vergleich zum niedermolekularen Heparin als Langzeittherapie, dass beim Edoxaban eben genau die gastrointestinalen Blutungen oder die Gesamtzahl der schweren Blutungen war vermehrt, aber vor allem eben auch die GI-Blutungen. Das war leider so und leider hat man das auch bei einer kleinen Pilotstudie mit Rivaroxaban gesehen, wo eben dann auch gerade die gastrointestinalen Blutungen vermehrt waren, gerade bei Patienten mit GI-Tumoren. Und das war jetzt eben auch die Überraschung, dass man bei der größten Studie, die es dazu gibt, der Caravaggio-Studie mit Apixaban im Vergleich zum niedermolekularen Heparin über ein halbes Jahr, dass in der Caravaggio-Studie mit Apixaban die Blutungen, die schweren Blutungen komplett gleich waren und die gastrointestinalen Blutungen eben auch nicht vermehrt waren. Also deswegen ist das schon nochmal ein Unterschied zu den anderen NOACs oder muss man sagen zu den anderen 10A-Inhibitoren. Und um auf diese Situation zurückzukommen von dem Krebspatienten, der jetzt eben zu seinen ganzen Komplikationen, die er die ganze Zeit hat, dann eben auch noch eine Thrombose hat, da kann der natürlich jetzt wirklich profitieren, wenn der eine primär orale Therapie bekommt von Anfang an. Und auch wenn das jemand ist, der durchaus mal einen gastrointestinalen Krebs hatte.
Dieses Thema werden wir in unserer 4. Folge noch einmal genauer beleuchten. Für heute bedanke ich mich erst einmal bei unseren Experten für diesen wunderbaren Start in unsere Podcast-Reihe. In der nächsten Folge geht es dann vor allem um die Schlaganfallprophylaxe bei Vorflimmern. Unter anderem mit der Frage, ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen NOACs gibt und wie wir mit PatientInnen umgehen, die bereits lange auf Nicht-Vitamin-K-Antagonisten eingestellt sind. Bevor ich mich verabschiede, von Ihnen noch eine Anmerkung. Dieser Podcast hier spiegelt die Meinung und Einordnung der Experten wider. Es soll aber noch einmal darauf hingewiesen werden, dass bislang keine direkten Vergleiche zwischen den einzelnen NOACs im Rahmen von randomisierten klinischen Studien vorliegen. Das heißt, Informationen zur Behandlung und Dosierung der NOACs entnehmen Sie bitte der jeweiligen Fachinformation. Damit verabschiede ich mich von Ihnen bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.